der ganze Mittelstand müsste jetzt erstmal ausprobieren, um in diese neue Transformation einzutauchen. Das tun sie aber nicht, ja, weil sie natürlich Angst vor allen Dingen auch um angespartes Geld haben, um das Budget, was sie sich in den ganzen Hochkonjunkturjahren angespart haben, jetzt zu verlieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast Dr. Johanna Dahm. Hallo Johanna, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo lieber Ivo, danke, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Johanna, du hast Kultur, Kommunikationswissenschaften, Wirtschaftsphilosophie in Heidelberg, Florenz und Köln studiert und 2002 an der Universität zu Köln promoviert. Du bist eine der Pionierinnen für webbasierte Personalauswahl und Entwicklung und hast bereits ein Jahr vor deiner Promotion 2001 dein erstes Unternehmen gegründet. Du hast eine beeindruckende Karriere hinter dir, die von der Beratung bei Accenture bis ins Topmanagement bei Novartis AG führt. Seit 2015 leitest du deine eigene Beratungsfirma, die Dahm International Consulting, und arbeitest mit führenden Technologiekonzernen und Hidden Champions. 2024 kam noch das Entscheidungsinstitut e.V. dazu. Ich freue mich, mit dir heute eine so versierte und breit abgestützte Expertin im Gespräch zu haben und bitte an dieser Stelle, wie immer in dieser Podcast-Reihe, Johanna, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Also erstmal danke für diese ja auch breite Darstellung meiner Persönlichkeit und meiner Person. Danke. Gerade eben im Vorgespräch hast du ja schon meine Hündin gesehen, die 15 Monate ist und hier ganz schön noch für Rabatz und auch für mein persönliches Glück und meine Abwechslung sorgt. Ich lebe in Frankfurt, arbeite in Frankfurt. Ein paar Tage vor unserer Podcast-Aufnahme war auch noch die dritte Entscheiderkonferenz, wo ich Familie, Freunde, Gäste, Kundinnen, Kunden, Neugierige hier versammeln durfte. Und ja, wenn ich mal nicht arbeite, du, dann ruft der Taunus, dann rufen ganz viele schöne Orte, laden ein zum Reisen und Verweilen. Dann ist da die Familie, dann sind da die Freunde, dann ist da die Musik. Gestern Abend war ich noch in der Alten Oper in einem Jazzkonzert. Es gibt auch viel Schönes neben der Arbeit, aber das ruft auch immer wieder zum Entscheiden auf. Jetzt bin ich gerade 50 Jahre alt geworden und du und ich, wir wissen, die Zeit ist kostbar. Ja, und da ist immer wieder mein Kernthema gefragt, entscheiden, wie man sich gibt, weil wenn mich eins, glaube ich, ausmacht, dann gebe ich mich immer ganz, egal was ich tue. Und ich glaube, dafür werde ich auch sehr geschätzt.
Johanna, du setzt dich schon länger stark für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Weiterbildung ein. Zusammen mit 11 weiteren Co-Autorinnen, darunter Raffaele Scortino, der zum Thema Webinare der Extraklasse auch schon hier im Studio war, hast du gerade ein neues Fachbuch mit dem Titel Künstliche Intelligenz – Impulse für den Einsatz von KI in Weiterbildung und Training publiziert. Jetzt ist das ja ein Widerspruch, ein Buch aus Papier und Druckerschwärze in Zeiten der digitalen Transformation und zum volatilen, sich dynamisch entwickelnden Thema KI. Johanna, warum das Thema KI? Warum zum Schwerpunkt Bildungsarbeit? Warum in Buchform?
Ach, jetzt fangen wir mal beim Letzten an. Ich bin ja nicht so der Mensch, der diese Verdrängungstheorie so vertritt. Ja, also wir haben ja immer die Dinge nebeneinander. Es gibt nach wie vor immer noch Kassetten, es gibt nach wie vor immer noch LPs, es gibt tatsächlich auch immer noch Bücher neben den MP3s, neben dem iPod und so weiter. Also warum nicht auch ein Buch über künstliche Intelligenz, zumal ja dieses Buch auch mit einer WhatsApp-Gruppe gestartet ist, ja, und sicherlich der ein oder andere auch Chat ChatGPT genutzt hat, um das Ganze nochmal zu redigieren, zu lektorieren. Wir haben dann per E-Mail alle Beiträge zusammengetragen und so weiter. Also ich glaube, dem einen oder anderen fällt es doch noch sehr leicht, über ein Buch oder auch ein E-Book, die Ausgabe und Version gibt es ja auch, den Zugang hier noch näher zu finden und sich das ein oder andere vielleicht auch noch in einem Buch zu markieren. Ich bin auch ein Leser mit dem Stift übrigens, ja. Und da doch nochmal zu sagen, wie kann ich mir das ein oder andere denn nochmal nachlesen, besser zu Gemüte führen, ja. Also Lernende haben ja auch viele Wege, visuell, audiovisuell und so weiter. Darum erstmal doch noch ein Buch, ja.
Ich habe ja das Buch auch hier, ich habe es ausnahmsweise elektronisch vor mir, obwohl ich natürlich auch sehr elektronisch affin und digital affin unterwegs bin, war halt einfach die Zustellung online in weniger Sekunden via Amazon-Dienst noch ein bisschen hilfreich, auch zur Vorbereitung von unserem heutigen Gespräch. Und ich habe gesehen, 12 Expertinnen und Experten sind bei diesem Buchprojekt mit dabei. Das klingt für mich nach einer breiten Perspektive. Welche Themenbereiche decken diese Co-Autorinnen und Autoren ab?
Du, es ist tatsächlich genauso breit, wie du es auch empfindest. Also wir haben von Führungsexperten aus der Beratung, aus dem Konzern, aus Weltkonzernen tatsächlich bis hin zu Menschen, die sich in der Erwachsenenbildung tatsächlich sehr profund auskennen. Wir haben da Menschen, die KI selbst bauen, also die tatsächlich aus der Programmierung kommen, ja, aus der IT und sich Stück für Stück mit der technischen Entwicklung selbst hochgearbeitet haben. Wir haben da Menschen, die kennen sich mit Menschen sehr gut aus und digitalisieren sozusagen Menschen durch das Lernen, ob jetzt die Physiognomie, das Face Reading digitalisiert wird oder ob durch den Nachvollzug von menschlichen Habitui, also Bewegung, Verhalten jetzt wieder die Maschine gelehrt wird. Wir haben alle Richtungen, ja, Mensch, Maschine, Maschine, Mensch, Mensch mit Maschine in der Symbiose und diese Vielzahl und dieser Reichtum ist in dem Buch tatsächlich enthalten. Es ist so ein bisschen so eine Wunderbox, finde ich, dieses Buch, ja.
Das ist ein schöner Begriff, Wunderbox. Und du hast vorhin erwähnt, dass ihr quasi als WhatsApp-Gruppe gestartet habt, dass ihr E-Mails hin und her geschickt habt. Bei mir mein drittes Buch, Mini-Handbuch didaktische Reduktion, das 2022 beim Welz Verlag erschienen ist. Das war ja noch vor KI. Und bei diesem Buch war wirklich alles noch von Hand geschrieben, von mir auf meinem kleinen portablen MacBook Air. Damals bei diesem Buchprojekt habe ich beim Start des Schreibprozesses einen breiten Resonanzraum mit rund 100 Bildungsfachleuten aus meinem Netzwerk aufgebaut. Und die haben mir immer wieder Feedback zu den Themen, zur Verständlichkeit und letztlich zur Ausrichtung und Form des Buches gegeben. Und wir haben damals nicht mit einer WhatsApp-Gruppe gearbeitet, sondern mit einer digitalen Pinnwand, auf der wir uns laufend ausgetauscht haben, asynchron, zeitverschoben und dort Ideen, Fragen und Herausforderungen rund um das Buchprojekt diskutierten. Ich würde sagen, im Prinzip war das ein kollaborativer Ansatz mit viel Goodwill, mit viel Unterstützung von einem wertvollen Netzwerk, mit richtigen Menschen aus Fleisch und Blut. Wie ist deine Erfahrung, die Arbeit mit WhatsApp, die Arbeit mit E-Mail? Habt ihr euch jemals physisch getroffen? Wie habt ihr verhindert, dass es möglichst keine Doppelungen beim Inhalt gibt?
Ganz spannende Fragen, die du stellst. Ich kenne ja diesen Prozess von meiner Dissertation, also komplett offline, noch mit Mikrochip in der Bibliothek lange gewartet, bis 2/3 Quellen dann auch da waren. Bis heute, das ist jetzt 25 Jahre her, wo wir also tatsächlich auf kürzestem Dienstweg Studien, kurze Umfragen, ja, alles hineingeben können. Tatsächlich ist dieses Buch auf dem ersten Wege gar nicht entstanden. Also Herr Jünger, der Verlagsleiter, hatte aufgerufen zu einem Band künstliche Intelligenz und da war erstmal niemand interessiert. Aus meinem Autorinnen- und Autorenfundus aber, weil ich ja 3 Bände zum Thema Atlas der Entscheider zusammengestellt hatte mit über 70 Autorinnen und Autoren, hatte ich mich aber dann zur Verfügung gestellt, nochmal eine Selektion zur Verfügung zu stellen, ja. Und die 3 Bände Atlas der Entscheider, die waren tatsächlich aus WhatsApp-Gruppen entstanden. Und da habe ich dann präselektiert. Herr Jünger hatte dann auch nochmal den ein oder anderen Autoren aus seinem Verlag angesprochen und so kam dann eine sehr exquisite Autorenauswahl zustande von Menschen, die sich im Grunde durch die Vorarbeit schon kannten. Und das war dann natürlich umso schöner. Oftmals kannten wir uns physisch nicht. Wir hatten uns noch nie gesehen, aber wir hatten schon an anderen Bänden zusammengearbeitet. Der Rest ging dann über Zoom, also erst WhatsApp, dann ein oder zwei Zoom-Calls und der Rest war dann Geschichte und die Abstimmung war im Grunde sehr breit. Du kannst dir es vorstellen wie so eine 6-, 10-, 12-spurige Autobahn und jeder wusste, ich habe einen Kleinwagen, ich habe einen LKW, ich habe einen Sportwagen. Wir alle schreiben an derselben Bandbreite, an derselben Autobahn, ja, aber mit unterschiedlichen Frequenzen, großen oder kleinen Themen. Und das war alles. Und ich würde mal sagen, Freiheit, Vertrauen und Zutrauen haben dann die Themen gesteckt. Ja, also wir haben nur gesagt, wir schreiben über Führung, wir schreiben über Programmierung, wir schreiben über Machine Learning, wir schreiben über das, das, das. Und das war aber auch schon alles an Absprache.
Hochinteressant. Vertrauen, Zutrauen, aber auch dieser Freiheitsraum, dass ihr selber wirklich alle in der gleichen Richtung unterwegs seid und am Schluss ein überzeugendes, schlankes, aber aussagekräftiges Buch auf den Markt.
Und wenn ich vielleicht eins noch kurz hinzufügen darf, ganz kurz, die Entscheidung, dass keiner sich auch überfordert oder den Anspruch erhebt auf Allgemeingültigkeit. Weil wir wissen ja alle, wir sind auf einer großen Reise. Hier hat keiner den Anspruch, dass das, was er jetzt gesagt oder geschrieben hat, in 10, 20, 30 Jahren noch Gültigkeit hat. Ja, also die Entscheidung zur Vorläufigkeit, Ivo, das würde ich hier noch unterschreiben. Und das hat auch jeder Autor auf eine sehr feinfühlige Art und Weise in seinem Beitrag hier umgesetzt.
Das braucht es unbedingt, diese Bewusstheit, dass wir ziemlich vorläufig unterwegs sind. Ich sage ja oft auch, wir haben die schlechteste KI aller Zeiten gerade, aber es ist halt auch die beste KI aller Zeiten. Und in deinem Kapitel habe ich interessant gefunden, Johanna, dass du ja mit der Frage startest, Homo Ludens oder wie Algorithmen Experimentierfreude steigern und Fehlentscheidungen ausbremsen. Du schreibst in diesem Kapitel, dass in einer von Daten und Technologien gesteuerten Welt Algorithmen und KI eine Schlüsselposition einnehmen. Sie werden Entscheidungsprozesse in fast allen Bereichen prägen. Wer mit großen Datenmengen effizient umgehen kann, generiert daraus entscheidende Wettbewerbsvorteile. Was ist deine Überlegung, Johanna? Wo liefert KI Vorteile bei Entscheidungsprozessen?
Ja, danke für die Frage. Ich finde es sehr hochinteressant, dass wir in unserer ingenieursgeprägten Welt eigentlich überhaupt nicht mehr vorbereitet sind für diesen großen Umbruch, der jetzt gerade stattfindet. Ja, also eine Welt, die datengetrieben, disruptiv und durch die KI mehr und mehr zu einem großen Spiel mit Daten einlädt, verlangt ja, dass die Akteure Spieler sind. Sind wir aber nicht, sondern wir sind ja nur auf im Grunde Vermeidung von Fehlern und damit auch Vermeidung von Experiment und Spiel erzogen. Denn alles, was momentan Fehler ist, was momentan Einsatz einer Unsicherheit erfordert oder Einsatz in einer unsicheren Welt kostet ja Unternehmer und eben auch Mitarbeitende Geld, Zeit, Ruf, unter Umständen den Job und so weiter. Dahin haben wir uns ja entwickelt in unserer unglaublich perfektionistischen Arbeitswelt. Und jetzt auf einmal soll alles hinauslaufen auf, wir probieren mal aus, wir experimentieren. Ja, weil bis auf ganz hoch regulierte Safe Spaces, High Security Unternehmen, wir nehmen jetzt mal Banken, wir nehmen jetzt mal Versicherungen, wir nehmen jetzt vielleicht mal Atomkraftwerke und wir nehmen jetzt vielleicht mal noch die Pharma- oder die Chemieindustrie. Und selbst dort wird sehr viel gerade gespielt. Ja, es sind aber die Unternehmen jetzt aufgefordert, gerade im Handwerk, gerade in Bauindustrie und so weiter, erstmal auszuprobieren. Ja, der ganze Mittelstand müsste jetzt erstmal ausprobieren, um in diese neue Transformation einzutauchen. Das tun sie aber nicht, ja, weil sie natürlich Angst vor allen Dingen auch um angespartes Geld haben, um das Budget, was sie sich in den ganzen Hochkonjunkturjahren angespart haben, jetzt zu verlieren. Und da muss natürlich jetzt mal das Bewusstsein her, Algorithmen sind Spielzahlen, ja. Eine Freundin von mir entwirft gerade solche Gamifications, ja, um einfach mal zu gucken, liebe Marketing, lieber Vertrieb und so weiter, nehmt gerade mal eure Realzahlen als Spielzahlen. Aber wir sehen dieses Averse, dass die Leute das nicht wagen. Und damit beschäftigt sich mein Beitrag.
Du bringst das Thema Spiel, das Stichwort Gamification ein und du sagst im Grunde, die aktuelle Zeit ist auch eine Zeit, wo es darum geht, das Spiel mit Daten zu wagen. Und in deinem interessanten Kapitel gehst du auf das Phänomen Wetten und Glücksspiel ein. Du schreibst dort, dass alleine in Deutschland ein Millionenpublikum solche Angebote konsumiert. Man geht sogar davon aus, dass in Deutschland zwischen 2,5 bis 4,1 Millionen Menschen meist männlich als süchtig gelten. Du schreibst, dass es sich dabei oft um gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte handelt, die den Wunsch nach einem Ausbruch aus der Monotonie einer als überreguliert empfundenen Arbeitswelt haben. Johanna, wo gibt's nach deiner Beobachtung eine Perspektive, dass Algorithmen nicht nur Entscheidungsprozesse effizienter und effektiver machen, sondern auch eine Kultur der Experimentierfreude fördern können, ohne dabei das Risiko aus den Augen zu verlieren?
Ja, also es gibt tatsächlich Unternehmen, die jetzt eine Zeit den Menschen zur Verfügung stellen, 10-20% Spiel- und Lernzeit. Einer meiner Kooperationspartner ist zum Beispiel ein solches Unternehmen LinkedIn. Ja, es gibt auch andere, Google, aber auch kleinere Startups, die tatsächlich jetzt sagen, okay, wir stellen euch Zeit zur Verfügung, die ihr bitte mit Lerninhalten verbringt. Wir messen daran eben auch Daten und schauen nicht aufs Outcome, sondern was ihr während der Zeit tut und was sich in dieser Zeit an Innovation etc. auch tatsächlich ergibt. Und wir sehen daran, dass die Leute tatsächlich experimentierfreudiger werden, dass sie ihren Wetteinsatz in solchen Games tatsächlich erhöhen und auf die 90-80% der realen Arbeitszeit das übertragen werden kann. Also, dass die Leute risikoaffiner werden, dass sie sich trauen, wieder bessere Entscheidungen zu treffen, überhaupt Entscheidungen zu treffen, die Speak-Up-Mentalität wird wieder stärker und so weiter, weil das, was wir, und deswegen habe ich den Vergleich mit dem Wettbüro angezettelt, im Wettbüro sind wir nicht beobachtet, wir werden sofort, auch wenn wir verlieren, angespornt, wieder einen Einsatz zu geben und so weiter, und das können wir eben auch im Unternehmen wieder steigern, diese Mentalität, allerdings nicht mit angezogener Handbremse.
Ich springe jetzt mal ganz ans Ende vom Buch, Johanna, weil dort habe ich auf Seite 184 diesen Satz von dir gelesen. Entscheiden ist Handeln, trotz Zweifeln und Angst. In welchem Zusammenhang steht dieser Satz? Magst du ihn einen Moment präziser einordnen?
Ja, danke für die Möglichkeit hier. Entscheiden hat ja zwei negative Seitenaspekte. Also zum einen, wir müssen ja eine Entscheidung kommunizieren. Das machen wir schon mal ungerne, ja, weil aus dem Tritt kommen und bringen wir auch Menschen sehr ungerne. Und das Zweite ist, entscheiden halt immer Konsequenzen. Ja, also ob du mit dem Rauchen aufhörst und dann eben nicht mehr in deiner Peer Group von Rauchern bist oder ob du eben sagst, wir müssen Headcount einsparen oder was auch immer und dann müssen eben Leute das Unternehmen verlassen. Also Konsequenzen sind bei Entscheidungen immer das Unliebsamste und davor haben Menschen Angst. Menschen sind sehr harmoniebedürftig, vor allen Dingen im Unternehmen und vor allen Dingen Führungskräfte, die ja vor allen Dingen dafür angetreten sind, dass sie alles im Regelbetrieb halten und möglichst alle in irgendeiner Weise in dieser schön in diesem schönen Wattebausch halten, ja. Jetzt in der Transformation, Digitalisierung vor allen Dingen mit künstlicher Intelligenz, handeln trotz Zweifel und Angst, dass es eben Gegenstimmen gibt, ja, dass Menschen vielleicht auch das Unternehmen verlassen, weil es ihnen woanders besser gefällt, dass es eben nicht mehr so bequem ist wie zuvor, aber mit einer Lust auf die Zukunft. Ja, entscheiden muss immer eine Zukunftslust haben und das wäre eben toll. Und das meine ich und so würde ich den Satz gerne eingeordnet wissen.
Johanna, lass uns noch einen Moment über die anderen Beiträge im Buch sprechen. Welche Impulse aus eurem Buch findest du besonders relevant für Trainer und Trainerinnen, für Coaches in der Erwachsenenbildung? Hast du eine persönliche Empfehlung, mit welchem Kapitel sich eine Beschäftigung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer lohnen könnte?
Jetzt möchte ich ja niemanden so herausheben, das wäre ja unfair, ja. Aber je nachdem, wo du gerade stehst, also ob du jetzt Webinare vorbereitest, oder ob du dir nochmal überlegst, steige ich ein in das ganze Thema ChatGPT, beziehungsweise möchte ich mich da aufs nächste Level bringen und ich komme noch nicht so gut dran an dieses ganze Thema, wie prompte ich richtig? Oder ich muss remote führen, wie mache ich das denn? Ja, es gibt hier so viele gute Tipps, die nicht mehr so sehr Philosophie sind, sondern aus der Anwendung kommen, ja? Wo also wirklich so Step by Step, ja fast, ich möchte nicht sagen so Rezeptbuch, weil das klingt so nach Marmorkuchen, ja, aber weißt du, die sind so fast rezeptartig. Tue 1, 2 und 3 und du wirst zu einem besseren Ergebnis kommen, als du es vorher hattest. Dass ich denke, da kommen wirklich viele, die von einem konkreten Problem gerade auch stehen oder auch von einer Anfangshürde. Ja, die kommen maßgebliche Schritte weiter. Die Überschriften sind so konkret, dass, glaube ich, jeder aus unserer Zunft da so seinen Beitrag finden wird.
Jetzt sind wir ja hier in der Reihe Education Minds unterwegs und es geht um didaktische Reduktion. Wir machen jetzt heute hier zum ersten Mal ein kleines Experiment. Ich gebe dir 5 Satzanfänge zu KI und bitte dich, die Sätze zu vervollständigen. Bist du bereit?
Einfach so aus dem Bauch raus?
Ja, genau.
Okay.
Erster Satzanfang. Künstliche Intelligenz.
Spannend.
Large Language Modelle.
Fordern genaue und exakte Prompts.
Avatare.
Sind mehr als ein Film.
Bei der Diskussion über KI in der Bildung.
Sollten wir mehr an die Chancen denken als an unsere Ängste.
Und der letzte Satz. Wir hatten die Erfindung des Buchdrucks, der Dampfmaschine, des Telefons. Mit KI wird die Menschheit
noch reicher, als sie ohnehin schon ist.
Wunderbar. Danke, Johanna.
Sehr gerne.
Eine Kritik, die ich in letzter Zeit etwas öfters höre, ist im Kontext von KI und Weiterbildung dieser Vorwurf der Reduktion des menschlichen Kontakts. Ich mache ein Beispiel. Wenn mir die Applikation meinen Text, meine Übungsaufgabe, meinen Entwurf schriftlich oder mit einem mündlichen Kommentar beurteilen und kommentieren kann, warum soll ich dann noch einen anderen Studierenden oder eine Kollegin, eine andere Lehrperson kontaktieren und fragen? Meine Frage an dich: Besteht aus deiner Sicht eine Gefahr, dass Menschen weniger Kontakt suchen oder gar die zwischenmenschliche Interaktion reduzieren, weil es KI-Systeme oder KI-Roboter gibt?
Also ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, warum soll ich jemand anders fragen? Ich erlebe nicht häufig, dass jemand anderes so um Rat fragt, weil wir gerade an so einem Punkt sind, an dem jeder ja so sein Produkt für das Beste hält, ja, und sehr ungern hingeht und sagt, du gib mir doch mal deine Meinung. Insofern halte ich das nicht für richtig. Ich glaube eher, dass die Menschen lernen werden, Zeit mit anderen Dingen zu verbringen. Ja, also wenn die KI mir sehr viel abnimmt, dass ich dann lerne, in der Zeit mit anderen gemeinsam vielleicht sogar an Produkten zu arbeiten und dann mir überlege, wie ist der beste Prompt? Ja, also ich werde dich fragen, Ivo, wie ist der beste Prompt, um einen Artikel, ein Learning Module oder was auch immer herzustellen? Wir werden an den Vorarbeiten feilen, um die KI ausarbeiten zu lassen. Es wird viel spannender sein. Wir beide, wir werden vielleicht sogar noch eine Maschine gemeinsam programmieren oder wie auch immer. Ja, das Produkt wird nicht mehr das sein, worüber wir uns dann hinterher die Köpfe heiß reden, um es nachzufeilen, sondern wir werden im Vorfeld zusammensitzen in Thinktanks, um hinterher ein Produkt gemeinsam erarbeiten zu lassen. Der Arbeitsprozess wird sich rumdrehen.
Das ist eine interessante Perspektive, dass du sagst, der Arbeitsprozess wird sich umdrehen und vor allem diese Vorfeldarbeit mit KI-Unterstützung wird sich nochmal ganz anders anfühlen und wird ganz anders produktiver ausgestaltet werden. Lass mich an dieser Stelle mal zusammenfassen, was die 3 wichtigsten Erkenntnisse aus dem heutigen Gespräch sind, die wir mitnehmen können. Du hast ja eingangs dieses Plädoyer gehalten, mehr Richtung Experimentierfreude zu gehen. Und ich habe mir notiert, erstens, wenn wir uns mit KI beschäftigen, geht es auch um die Frage, sind wir bereit, uns mit einem Thema zu beschäftigen, von dem wir noch nicht alles wissen und kennen? Und sind wir bereit, uns zu informieren, zu entscheiden und zu steuern, um vielleicht damit auch zu verhindern, gesteuert zu werden? Zweitens habe ich notiert, der Einsatz und die Entwicklung von Algorithmen und Big Data verändern die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden. In erster Linie durch die Bewältigung der riesigen Fülle an verfügbaren Daten. Statt Null-Fehler-Toleranz, werden wir es noch erleben, dass bei der Entscheidungsfindung experimentierfreudiger vorgegangen wird und ähnlich wie Spieler auf einem Spielfeld mittels Simulationen überlegen, wie der potenzielle Spielverlauf aussehen könnte und aufgrund dieser fiktiven, aber datengestützten Spielsimulation entscheiden. Wir erleben folglich, dass Spieldesign-Elemente, das Gamification, auch in einem Nicht-Spiel-Kontext eingesetzt wird. Und drittens habe ich notiert, Empathie und ethisches Bewusstsein sind Fähigkeiten, die wir nicht an die KI delegieren können oder durch KI ersetzt werden können. Sie werden weiterhin von großer Bedeutung sein. Johanna, gibt's Ergänzungen, weitere Überlegungen von dir?
Wir sollten einander auch gelten lassen, weißt du, nicht jeder beschäftigt sich intensiv auch hinsichtlich der Zukunft damit, sondern hat vielleicht erstmal auch Angst hinsichtlich des Jobverlustes oder hat einen sehr klassischen Job, in dem er oder sie den Einsatz der künstlichen Intelligenz noch gar nicht sieht. Und diese Menschen fühlen sich dann sehr stark überrollt, wenn sie jetzt zum Beispiel diesen Podcast hören und denken, meine Güte, die sind schon so weit voraus. Sehen die denn gar nicht die großen Risiken? Sehen die denn gar nicht mich? Und ich glaube, es erfordert auf der einen Seite natürlich dieses Mithalten mit der Geschwindigkeit und auf der anderen Seite aber auch sehr viel Geduld miteinander. Und auch dieses Austarieren der Geschwindigkeiten, weißt du, auf der einen Seite mithalten, auf der anderen Seite jeden mitnehmen, das darf nicht so ein Arche-Noah-Prinzip werden, weißt du, dass am Ende so 20% davon segeln und die anderen 80% irgendwie zurückbleiben, denn das halte ich nicht mehr so für menschenwürdig. Da sind wir als Gesellschaft auch sehr, sehr stark gefragt, Ivo. Und da habe ich auch noch keine Antwort drauf. Und im Vorgespräch haben wir gesagt, wir haben noch nicht alle Antworten. Und auch die gilt es dazwischen zu finden. Ja, da können wir beide uns vielleicht auch nicht drum kümmern. Aber wir müssen Menschen auch in dieser Diskussion und in diesem Diskurs haben, die sich um diese Themen kümmert, ohne dass die zu Gegnern werden. Ja, also wir sind alle Teil eines Teams und wir brauchen Menschen, die sich um die verschiedenen Aspekte dieser ganzen Transformation kümmern. Das wird eine große Aufgabe und ich freue mich auf die.
Johanna, danke für dieses differenzierte und zukunftsgerichtete Schlusswort. Ich frage immer beim Ende des Podcastgesprächs, wie kann man sich mit dir verbinden? Wo findet man dich?
Man findet mich auf LinkedIn, auf meiner Webseite. Man kann mich auch noch ganz klassisch anrufen oder mir ein SMS schreiben. Kürzlich habe ich eine SMS bekommen, da musste ich allerdings erst mal gucken, wie ich die abrufe. Aber es geht alles immer noch. Ja? Man kann nach Frankfurt kommen.
Johanna, danke für deine Zeit, danke für dieses feine Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Lieber Ivo, ich wünsche dir dasselbe und deinen Hörerinnen und Hörern vor allen Dingen viel Freude, angstfreie Freude mit der künstlichen Intelligenz.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.